Hallo und herzlich willkommen. Wir sind's, Dr. Miriam Fritsch-Kümpel und ich, Jasmin Pur. Zusammen sprechen wir über gesundes Führen und gesunde Selbstführung. Immer mit einem konkreten Fallbeispiel aus deiner Coaching-Praxis. Dabei geht's um die psychologischen Aspekte und Tools und Techniken, die helfen, in bestimmten Situationen cool zu bleiben und sein Team cool zu führen. Du bist die Expertin, Miri, und ich darf euch durch diese Folge führen.
Wer führen will, muss hören. Der Healthy Leadership Podcast mit Jasmin Pur und Dr. Miriam Fritsch-Köppel.
Heute geht's ums Abschalten und wie ich aus Grübelschleifen rauskomme. Das erlebst du tatsächlich oft, ne? Welchen Fall hast du uns heute mitgebracht?
Ja, welchen Fall ich heute mitgebracht habe, ist tatsächlich ein Fall, der sich fast schon wöchentlich in meinen Workshops und Coachings darstellt. Denn tatsächlich sind sehr, sehr viele Arbeitnehmer ja zurzeit sehr, sehr belastet, sehr gestresst. Und das hängt dann auch, oder das führt dann ganz häufig auch zu Grübelschleifen am Feierabend, dem Gefühl, nicht abschalten zu können. Und ich habe tatsächlich einen Fall mitgebracht, der mich tatsächlich auch sehr, auch persönlich, emotional mitgenommen hat, weil man regelrecht miterleben konnte, aus der fachlichen Perspektive, wie sehr Grübelschleifen zu einer Abwärtsspirale führen können. Mhm. Ich habe ganz konkret, wir nennen ihn Max, mitgebracht. Mhm. Eine aufstrebende Führungskraft mit viel Verantwortung und tatsächlich mit der Möglichkeit, ein weiteres Team zu übernehmen. Das heißt, sein Verantwortungsbereich hat sich noch weiter ausgedehnt. Und Max hatte ich sowieso schon länger im Coaching, habe ihn tatsächlich als sehr, sehr ambitioniert wahrgenommen, mit einem sehr, sehr starken Leistungsmotiv. Und das war insgesamt schon immer sein Thema, dass er nicht gut mit seinen Kräften haushalten konnte, ne? Also seine Herausforderung war tatsächlich, persönliche Warnsignale wahrzunehmen, immer wieder auch zu schauen, dass er zum Sport kommt, genug Schlaf bekommt. Also grundlegend war das Problem von Max sein hoher Ehrgeiz und dem wurde alles untergeordnet.
Mhm. Was ja eigentlich super ist, wenn man mal einen ehrgeizigen Menschen vor sich sitzen hat. Ne? Ist ja eigentlich toll.
Die Firma hat's auch echt gefreut, dass sie Max hatten und deswegen wurde er ja auch befördert.
Ja.
Ich konnte das auch sehr gut nachvollziehen. Andererseits, ne, das war auch immer wieder ein Thema im Rahmen unserer Coachings, gab es auch durchaus Schwierigkeiten zu Hause. Ne? Das ist ja, die Familie kommt zu kurz. Die Freunde sagen, ne, wir haben dich schon ewig nicht mehr gesehen. Also das war schon die Herausforderung von Max, dass er sein Privatleben hat wirklich auch schleifen lassen. So.
Und das ist ihm auch aufgefallen oder haben das nur andere zu ihm gesagt?
Das ist vor allem anderen aufgefallen. Ne? Ich meine, es gab aber dann natürlich auch Spannungen im Umfeld. Also die Rückmeldung, auch die Ehefrau hat das nicht so auf sich sitzen lassen. Und er konnte es auch immer nachvollziehen. Das ist ja das ganz Interessante. Er war schon in der Lage, diesen Perspektivwechsel zu tätigen und zu sagen, ich kann meine Frau verstehen. Und gleichzeitig müssen die Dinge erledigt werden. Und meine Frau genießt es doch auch, dreimal im Jahr in Urlaub zu fahren und dass wir ein tolles Haus haben. Also ich spürte durchaus auch immer so seinen Wertekonflikt. Ne? Und im Prinzip, wenn ich es mal zusammenfasse, ehrgeizig, ambitioniert, aber trotzdem, ich würde sagen, es war noch in Ordnung. Ja? Da guckt jemand zu wenig auf seine Bedürfnisse, aber grundlegend hatte der echt Spaß an seinem Job. Mhm. Und dann kam es eben dazu, dass er dieses Team übernommen hatte. Und das, was da passiert war, oder das, was dann tatsächlich passierte, ist Folgendes. Dieses Team hat sich gegen ihn aufgelehnt. Also es gab massive Widerstand gegen ihn als Führungskraft und das führte dazu, dass in Max massive Selbstzweifel in Gang gesetzt wurden. Da hat er natürlich dann versucht, hat zum Beispiel einen Teamworkshop durchgeführt, um den Dialog zu stärken, ne, dass man über Bedürfnisse spricht. Also ich finde auch immer, dass er das gewissenhaft und gut aufgezogen hat. Jedoch hatte dieses Team eine ganz individuelle Geschichte gehabt. Die waren sehr, sehr lange in einer anderen Einheit untergebracht, mit einer Führungskraft, mit der sie sehr hoch identifiziert waren und die waren überhaupt nicht einverstanden mit diesem Wechsel. Also Fakt ist, Max hatte es sehr schwer und
lag aber nicht an seinem eigenen Anspruch auch ans Team, sondern
okay. Also das ist immer so ein bisschen schwierig. Ich habe ja da in Coachings, kriege ich ja immer die Perspektive des Betroffenen geschildert. Ich habe niemals das Team interviewen können, was genau das Problem war. Mhm. Es war auch bis zum Schluss nicht wirklich sichtbar, was das konkrete Problem ist. Aber auf was ich hinaus möchte, ist, dass Max natürlich hohe Verantwortung hatte. Er wusste auch, ne, ich meine, es geht jetzt darum, auch mit dem Team Erfolg zu haben. Gleichzeitig merkte er aber, sein Einfluss ist hier begrenzt auf dieses Team. Und diese Diskrepanz zwischen, ich habe Verantwortung für etwas, aber ich kann gar nicht so gestalten, wie ich will, das hat dazu geführt, dass Max massiv in diese Grübelschleifen, also es ging eigentlich permanent in seinem Kopf nur noch um die Frage, was mache ich nur? Und das ging auch am Feierabend so weiter. Und Max hat massive Schlafstörungen entwickelt, hat nichts anderes getan, als über dieses Problem nachzugrübeln. Und die Problematik, die wir dann eben oft haben, ist, wenn du nächtlich dir die Nächte um die Ohren schlägst, dann wachst du irgendwann morgens auf und sagst, boah,
ne? Ich kann nicht mehr.
Ich kann nicht mehr, genau. Ich habe gar nicht die Kraft jetzt, diesem Team wieder zu begegnen. Mhm. Und dann passiert eben diese Abwärtsspirale. Du wirst immer weniger leistungsfähig. Gleichzeitig werden die Anforderungen im Job nicht weniger. Und das Problem ist natürlich, dass wenn du eben so belastet bist, dann bist du natürlich auch wesentlich emotionaler.
Ja, klar.
Und dann auch oft impulsiver. Das heißt, auch seine Art zu führen, die Worte, die er wählte, wie er das Team ansprach. Ne? Oft berichtete er mir dann auch im Nachgang in den Coaching-Sessions immer wieder auch über Ausrutscher, wo er sagt, boah, da bin ich der über den Mund gefahren. Im Nachhinein weiß ich, das war nicht richtig, aber ich konnte nicht anders. Ne? Mhm. Das heißt, er selber war so gefangen in dem Wunsch einerseits, diese Problematik zu lösen, im Kopf vergeblich das Problem zu lösen, in Grübelschleifen sich zu verfangen, auch in destruktiven Gedankenmustern, ne, die wirklich in Richtung Selbstzweifel gingen. Und gleichzeitig dieser massive Energieverlust, der dann dazu führte, dass die Problematik sich immer weiter verschärft. Ne? Und wir sind momentan immer noch in der Situation, die so ist, wie sie ist. Das heißt, das Problem hat sich bis jetzt nicht aufgelöst. Der Leidensdruck von Max ist immer noch erheblich. Und ich bin aktuell damit beschäftigt, gemeinsam herauszufiltern, ne, wo liegt sein Handlungsspielraum, wie sieht sein Gestaltungsspielraum aus und was sind die Dinge, die er vielleicht auch nicht verändern kann.
Aber kann er das nur, also was rätst du da? Kann der das nur für sich lösen oder muss der auch ins Gespräch gehen mit seinem Team? Weil offenbar beeinflusst ihn ja das Außen total.
Ja.
Also hätte er nicht dieses Negativ-Feedback und Ablehnung erfahren, hätte er vielleicht mehr Motivation gehabt, hätte nicht so viel gegrübelt und dann diese ganze Kettenreaktion wäre vielleicht nicht gewesen.
Absolut.
Also muss er in den Dialog gehen oder was rätst du?
Ja, doch, du hast total recht, Jasmin. Das ist ja immer so die Frage, was sind denn die Dinge, die uns in Grübelschleifen fangen? Ne? Das hat natürlich was mit der Realität ganz oft zu tun. Nicht unbedingt immer, ne? Wir sind ja oft in vergangenen Themen unterwegs, aber im Arbeitskontext, wenn ich mit Fach- und Führungskräften arbeite, sind das arbeitsbezogene Themen, die aktuell sehr relevant sind. Ne? Und wo sich leider darstellt, dass die bisherigen Strategien einfach nicht zum Erfolg geführt haben. So, und man kommt dann in diese Schleife und sagt, oh Gott, was mache ich nur? Und das Problem ist ja, dass wir hinter dieser starken Emotion oft gar nicht mehr lösungsorientiert denken können. Ne? Das heißt, es wird immer schwieriger, auch hier für Max gute Lösungen aus sich herauszufinden. Das stimmt und du hast total recht. Der Dialog mit dem Team, der muss an einer gewissen Art und Stelle nochmal geführt werden. Wobei wir natürlich uns auch die Frage stellen, ne, was sind denn jetzt eigentlich die nächsten Schritte? Diesen Teamworkshop gab es, der wurde irgendwie unter einer internen Moderation in seinen Augen ziemlich versemmelt. Also er fand das alles sehr unglücklich. Ich kann das nicht beurteilen aus der Ferne. Aber grundlegend denke ich auch, dass so eine Mediation ja fast schon vonnöten wären und auch vielleicht seine Führungskraft an der Stelle auch nochmal aktiv werden muss. Ne? Also die Frage ist ja, er fühlt sich momentan sehr alleingelassen, um das mal auf den Punkt zu bringen. Ja.
Also ich höre da auch Selbstzweifel raus. Ne? Also wenn du eigentlich da motiviert ankommst, dann merkst, okay, in die Richtung geht's nicht weiter, irgendwann an dem Punkt bist, dich selber so zu hinterfragen, dann kämpfst du ja irgendwann nicht mehr für die Sache oder für deinen Job, sondern dann kämpfst du auch irgendwie gegen dich und deinen eigenen Selbstzweifel an, oder?
Ja. Ja.
Wie arbeitest du da mit ihm oder wie versucht ihr das irgendwie zu bewerkstelligen?
Ja, na grundlegend, welche Frage ich natürlich immer mir genauer anschaue, sind die Belastungsfaktoren, die da herrschen, in Relation zu den Emotionen. Also passt das zusammen? Ja, ist das verhältnismäßig? Das ist ja immer so eine ganz schöne Frage, die wir Psychologen uns immer stellen.
Ja.
Ist eine Emotion verhältnismäßig? Und manchmal ist sie das nicht. Mhm. Das kennen bestimmt auch viele Hörerinnen und Hörer, dass man massiv, impulsiv reagiert, verärgert reagiert und im Nachhinein denkt, na so krass war eigentlich der Trigger gar nicht. Aber mich hat es so getriggert, ne? Und das hat oft was damit zu tun, dass diese Gefühle, die wir haben, natürlich auch was mit unserer Lerngeschichte zu tun haben, mit uns, was wir in unserem Leben so erlebt haben. Wenn ich mir das jetzt bei Max anschaue, muss ich sagen, dass ich sehr gut verstehen kann, dass er sehr starke Emotionen hat, weil er eben, ne, aufstrebt, eigentlich nur Erfolge hat und jetzt konfrontiert wird mit einer für ihn unkontrollierbaren Situation. Also ich verstehe sehr gut, dass Max da in sehr, sehr starke Emotionen kommt. Und jetzt, du hast gerade gefragt, was machen wir jetzt? Ne? Jetzt müssen wir tatsächlich erstmal schauen, wo sind Hebel? Also was kannst du wirklich tun, um das zu lösen? Und wo sind Hebel auch für dich, damit du deine Emotionen ein Stück weit regulieren kannst? Dazu musst du sie aber auch erstmal erkennen und ernst nehmen und spüren dürfen und wahrnehmen. Aber dann eben auch mit den Emotionen zu arbeiten und sich zu fragen, ne, wie kann ich denn jetzt aus diesem Ärgermoment auch ein Stück weit rauskommen?
Also sich selbst gesund da quasi wieder rausführen sozusagen. Mhm. Also gar nicht unbedingt im Außen versuchen, irgendwie jetzt erstmal was zu klären, sondern erstmal zu gucken, was triggert mich da eigentlich?
Ja.
Und wieso komme ich aus dem Grübeln auch nicht raus?
Ja.
Also wie ich jetzt, weil ich immer wieder um das gleiche Thema mich bewege,
ja,
ne? Wie schaffe ich das? Also du sagst jetzt abends nicht abschalten und nicht schlafen können.
Ja.
Ja, jetzt kann man sagen Entspannungstechniken oder so, wäre jetzt so, ne?
Ja.
Diese typischen Sachen, abends eben keine E-Mails mehr zu checken. Aber da scheint ja was zu sein, was er so erstmal nicht lösen kann.
Mhm.
Also was mache ich da?
Also erstmal finde ich das richtig, was du sagst. Also Entspannungstechniken sind gar nicht verkehrt, ne? Weil du bist ja den ganzen Tag so stark in deinem Nervensystem Sympathikus gesteuert. Das ist ja so dein Aktivierungssystem. Und dann macht das total Sinn, abends mal den Parasympathikus ein Stück weit zu aktivieren. Es ist ja der Gegenspieler, den brauchst du, damit du zur Ruhe kommst und gut schlafen kannst. Und viele Führungskräfte haben einen hochaktiven Sympathikus und einen völlig passiven Parasympathikus. Das heißt, die kommen nach Hause und sind total on, ja, und dann rattert die Birne. Das heißt, die Grundlage, das ist auch etwas, was ich mit Max an der Stelle auch bearbeitet habe, die Grundlage war schon auch irgendwo zu schauen, wie kann ich ein Stück weit mein Nervensystem beruhigen.
Mhm.
Das ist ein Baustein, aber du hast ja auch recht, der löst ja nicht alles auf. Ne? Mhm. Nur weil ich eine Entspannungsübung mache, habe ich ja trotzdem noch das Problem und ärgere mich über mich selber, dass ich schon wieder in dem Meeting die Fassung verloren habe und völlig unprofessionell agiert habe. Ne? Und deswegen müssen wir immer schauen, dass solche Coachings und die damit einhergehenden Strategien, die haben verschiedene Ansatzpunkte. Also der eine Ansatzpunkt heißt tatsächlich Beruhigung des Nervensystems.
Mhm.
Das kann eine Atemtechnik sein, das kann eine Entspannungstechnik sein. Das andere wäre dann wirklich mal herauszufiltern. Da gibt es eine Technik, die ich auch gleich gern mal vorstelle. Was sind eigentlich die Handlungsfelder, die du hast? Wo hast du Gestaltungsspielraum? Und auch da ist aus meiner Erfahrung häufig der Fall, dass es mehr Optionen gibt, als du denkst, weil du natürlich in deinem Kopf, du hast diesen Tunnelblick, der allein durch die Emotionen entsteht, ne, und oft gar nicht mehr die Optionen siehst, die vielleicht noch da wären oder viele auch gar nicht zu Ende denkst. Und dann haben wir den dritten Punkt, das wären nämlich die Dinge, die man wirklich nicht verändern kann, vielleicht auch Dinge, die in der Vergangenheit liegen, zu sagen, oh Mann, ne, der Max war kreuzunglücklich, dass er in dem einen Teammeeting, wo dann auch Schnittstellenpartner dabei waren, die eine Kollegin tatsächlich richtig schroff angefahren hat, die dann anfing zu weinen, wo er dann im Nachhinein sagte, das war richtig, war ihm unangenehm, es war ihm regelrecht peinlich. Ne, diese Peinlichkeit, diese Scham, nichts, was ich rückgängig machen kann. Die Frage aber auch, wie gehe ich jetzt damit um? Ne, dann geht es eher um Perspektivwechsel und die Frage, wie kann ich das für mich gut einordnen? Da haben wir eher die mentale Ebene, mit der wir dann arbeiten müssen. Also du siehst, wenn du mich fragst, ne, wie können wir sowas, wie gehen wir mit sowas um, dann haben wir verschiedene Techniken, dass wir zur Ruhe kommen, Nervensystem beruhigen, dass wir Handlungsfelder identifizieren und andererseits möglicherweise Perspektiven zu wechseln, ne, mental an Themen zu arbeiten. Mhm.
Und wahrscheinlich auch bestimmte Dinge loszulassen, ne? Wie jetzt zum Beispiel Scham, Peinlichkeit in der Situation mit der Kollegin. Klar kann ich mich im Nachhinein vielleicht auch nochmal entschuldigen dafür, wäre vielleicht auch nicht schlecht, also das einmal vielleicht im Außen zu machen, aber bestimmte Dinge loszulassen. Aber so ein Loslassen, auch ja im Grübeln, ist ja auch so ein bisschen so, vielleicht denken da auch viele an Resignation. Wenn ich das jetzt loslasse, dann habe ich quasi aufgegeben.
Ja, genau.
Ja, ich muss doch eine Lösung finden.
Ja, total. Interessanterweise, dass du das Wort sagst, gefällt mir Resignation, weil das kommt in meinen Seminaren ganz oft vor. Mhm. Also erstmal, was mir ganz oft gesagt wird, so der Wunsch, ich wünsche mir, dass es mir egal ist. Ne? So
genau.
Es soll mir egal sein, ja, habe ich resigniert. Das ist nicht erstrebenswert, ne? Weil der Mensch ist ja ein emotionales Wesen. Und wenn wir Freude empfinden wollen, dann gehört der Schmerz auch dazu. Ne? Das heißt, das bessere Wort dafür wäre eigentlich die Akzeptanz. Ne? Also zu akzeptieren, dass wir manche Dinge nicht verändern können und dass wir auch vielleicht uns an manchen Stellen nicht so verhalten haben, wie wir es jetzt so im Nachgang gewünscht hätten, die Situation aber vorbei ist und wir sie nicht ändern können, ne? Zu akzeptieren.
Dass es unserem Anspruch eigentlich nicht genügt, aber ich muss jetzt akzeptieren, dass ich da nicht genügt habe vielleicht auch. Ne?
Genau, genau. Und Akzeptanz ist eigentlich, ich finde, also wenn man sich die Worte auf nebeneinander so hält, ich finde, man spürt das, ne? Sei es Akzeptanz und Resignation. Ich weiß nicht, wie du es empfindest.
Ja.
Aber Resignation hat so eine Schwere für mich. Das ist
ja, total. Das ist so ein, ich gebe auf, ne? Ich finde keinen Ausweg, also latsche ich nicht mehr in die eine Richtung oder die andere. Ich renne einfach gar nicht mehr.
Genau.
Sondern bleib stehen und leg mich hin und zieh mir die Decke über den Kopf.
Ja, es hat sowas, ne? Wie so, ich erdulde das jetzt,
ja.
Obwohl ich es total ätzend finde. Und ich finde Akzeptanz, das ist, weißt du, ich kann die Sache auch, ich muss es nicht gut finden. Und ich akzeptiere aber, dass es so ist, wie es ist. Also ich schließe Frieden. Und dieses Friedensschließen ist ja auch ein Frieden für dich selber.
Mhm.
Das ist so, es beruhigt dich ja innerlich. Du bist im Frieden mit dir selbst. Mhm. Du akzeptierst, dass es so ist, wie es ist. Bei der Resignation hast du aufgegeben, da bist du nicht im Frieden.
Ja.
Da bist du im Widerstand. Vielleicht bist du auch in einem, ne, wie du, in so eine, in dieser inneren Leere und sagst ja dann halt nicht. Aber es geht nicht einher mit einem positiven Gefühl, sondern tatsächlich, für mich hat das eine sehr negative Valenz. Ne? Und Akzeptanz hat eben diesen Frieden in sich. Und das ist das Ziel, dass wir uns eben nachts oder am Abend nicht aufreiben mit Dingen, die wir eh nicht ändern können, sondern dass wir relativ schnell merken, wenn wir grübeln, ist dieses Grübeln sinnvoll, weil wir vielleicht über Probleme nachdenken, die wir lösen können. Oder drehen wir uns im Kreis? Warum habe ich das nur so gemacht? Wie konnte ich nur? Und warum hat der das nur so gesagt?
Mhm.
Was hat der sich dann dabei gedacht? Diese Schleifen, diese ständigen Fragen, die wir uns stellen, die würden wir als dysfunktional, also destruktiv beschreiben. Und die gehen immer mit Hilflosigkeitsgefühlen einher.
Mhm. Und du hast gesagt, du hast ein Tool, über das du gerne noch reden würdest.
Ja.
Hast du auch mit ihm, an dem, womit du auch mit ihm arbeitest?
Mhm.
Was ist denn das?
Also das Tool nennt sich der Circle of Influence, wurde entwickelt von Covey und ist eine Methode, die ich unglaublich gerne in Workshops anwende, weil es genau darum geht, die Frage sich zu stellen, wenn ich belastet bin, ne, du bist von irgendeiner Situation belastet, was an dieser Situation sind die Dinge, die unveränderbar sind, die so sind, wie sie sind? Und was sind die Dinge, die du verändern könntest, wo du zumindest einen Beitrag leisten könntest? Ne? Also wenn wir Max nehmen, dann könnten wir überlegen, welche Strategien hat er denn noch nicht gezogen und wären noch möglich? Ne? Zu sagen, ich involviere jetzt mal meinen Chef zum Beispiel. Oder ich, wie du gerade gesagt hast, ich rede nochmal gezielt mit der Kollegin, der ich über den Mund gefahren bin. Da möchte ich nochmal ein klärendes Gespräch führen. Oder ich lasse mich jetzt wirklich mal beraten im Hinblick auf eine gut Fundament, also so eine Teamentwicklungsmaßnahme vielleicht.
Ja, ich bringe mal für alle Kreppel mit morgens
oder so.
Ne? Ja.
Also das sind ja auch Tätigkeiten. Du machst ja was. Also
was
könntest du noch tun, um die Situation zu verbessern?
Ja.
Und dann gibt es aber auch Dinge, die sind halt, wie sie sind. Also was kannst du nicht verändern? Dass dieses Team vorher einen Chef hatte und dieses Team hat diesen Chef geliebt. Und da gab es eine mega hohe Identifikation und die haben alle wie so einen Verlustschmerz. Das kannst du nicht verändern.
Mhm.
Ne? Und das sind eben Dinge, an denen wir uns aber dann aufreiben. Das heißt, wir hängen gedanklich immer da drin. Und dieses Tool schafft erstmal, und das ist etwas, was ich sehr gerne mache in Coachings, erstmal so eine gewisse Ordnung, weil dem Betroffenen dann auffällt, ich bin ja eigentlich total viel im Circle of Concern. Das ist eben dieser Bereich, den wir nicht kontrollieren können. Und wenn uns das mal auffällt, wie viel Energie wir aufwenden in diesem Circle of Concern, wie viel Aufmerksamkeit wir den Dingen schenken, die wir eh nicht verändern können. Die gehen ja nur einher mit negativen Gefühlen. Ärger, Hilflosigkeit, Ängste. Damit schaden wir wem? Uns selber. Mhm. Ne? Und deswegen müssen wir bewusste Entscheidungen treffen und sagen, ich richte meine Energie auf das, was ich verändern kann und nicht auf das, was ich nicht verändern kann. Mhm.
Also Circle of Concern, das ist jetzt bei Führungskräften oft der Fall, bei Führungskräften wie Max. Das kennen wir vielleicht auch im privaten Bereich, ne, dass du dich einfach nicht, dass du keinen Ausweg findest aus deiner Grübelschleife. Wie können jetzt die Hörer, wie könnt ihr das jetzt konkret anwenden?
Ja, genau. Also, ich würde meinen Hörern gerne wirklich mal eine ganz konkrete Vorgehensweise vorstellen. Also ihr nehmt euch was zu schreiben und malt zwei Kreise, einen inneren und einen äußeren. In den äußeren schreibt ihr eben Circle of Concern, das sind die Dinge, die ihr nicht verändern könnt. Und der Circle of Influence sind die Dinge, die ihr verändern könnt. Und ihr nehmt jetzt eine konkrete Belastungssituation. Etwas, was euch ärgert, frustriert, nervt oder auch total enttäuscht hat. Mhm. Und jetzt nehmt ihr genau diese Sache und überlegt, was an dieser Sache kann ich verändern und was ist unveränderbar? Und Achtung, wenn ihr das jetzt euch die Frage stellt, dann wäre es ganz wichtig, dass ihr kleinteilig denkt. Was meine ich damit? Ich könnte jetzt einfach sagen, du hast beispielsweise einen Konflikt mit deinem Vorgesetzten und jetzt schreibst du in den Circle of Influence rein, was kann ich machen? Ich kann mit dem Vorgesetzten ein Gespräch führen. So, dann steht da eine Sache drin. Dieses Gespräch mit dem Vorgesetzten würde ich aber noch gerne ein bisschen differenzierter betrachten, weil was heißt das denn, ein Gespräch mit dem Vorgesetzten? Also heißt das, du willst zum Beispiel das alleine führen oder nimmst du einen Kollegen mit? Oder willst du deinen Vorgesetzten direkt konfrontieren mit einer konkreten Verhaltensweise, die dir nicht gefallen hat? Oder willst du ganz allgemein über das Thema Zusammenarbeit sprechen? Also was konkret, also welche Optionen, welche Gesprächsoptionen hast du? Das heißt, dieser Circle of Influence, da schreibt man nicht nur einfach rein Gespräch mit dem Chef, sondern Gespräch 1 wäre diese Variante, Gespräch 2 wäre diese Variante, Gespräch 3 wäre diese Variante. Und traut euch, ne? Ich sage das ganz bewusst, traut euch auch Sachen reinzuschreiben, die ihr von vornherein ausschließt. Also, ne, Max könnte reinschreiben, ich kann kündigen. Das ist in meinem Circle of Influence. Und Max sagt, ach Quatsch, ich würde nicht kündigen. Ja, okay. Trotzdem schreiben wir es rein, weil es eine Handlungsoption ist. Das heißt, dieser Circle of Influence soll uns auch immer wieder zeigen, du hast mehr Optionen, als du gerade denkst. Du schließt einige davon aus. Aber lass uns doch mal alle betrachten. Und eben zu erkennen, ne, da gibt es Optionen. So, das ist das Erste, das wäre der erste Schritt dahin. Der zweite Schritt dahin wäre natürlich zu sagen, okay, was ist jetzt in meinem Circle of Concern? Was kann ich nicht beeinflussen? So, und das aufzuschreiben. Und diese Dinge gelten jetzt für dich wie ein Hinweisreiz für die Zukunft. Weil wenn du morgen Abend wieder an diese eine Sache denkst, die du dir in deinen Circle of Concern reingeschrieben hast, dann soll es in dir diesen Aha-Moment geben, oh, Circle of Concern, ich kann es nicht verändern, ich lasse es jetzt los. Das heißt, es geht um bewusste Entscheidungsfindung. Du kannst nicht verhindern, dass der Gedanke in deinen Kopf kommt, an den Chef. Aber du kannst entscheiden, wie viel Aufmerksamkeit du diesem Gedanken schenkst. Das ist mir immer ganz wichtig zu sagen, ne? Unsere Gedanken kommen und gehen. Aber wie viel Aufmerksamkeit wir ihnen schenken, das ist bewusste Entscheidung. Und ich weiß, dass sich das nicht so anfühlt. Es fühlt sich ja so an, ne? Als denkt es mich, als sitzt da oben einer drin, der die Kordel dreht. Und irgendwie, ich kann gar nicht anders, als zu denken. Aber macht euch bewusst, das sind hirnphysiologische Lernprozesse. Ne? Es gibt Menschen, die sind richtige Grübler. Das Gehirn eines Grüblers hat gelernt, immer wieder ins Grübeln zu kommen und zu grübeln bei Problemen. Das ist wie so ein Hilflosigkeitsmechanismus. Ja, ich will es durchdenken, vielleicht fällt mir doch noch was ein. Und dass wir uns bewusst machen, wir können unser Gehirn auch umerziehen. Ja, das ist schon anstrengend, das ist mir auch klar, es ist nicht einfach. Aber der erste Schritt ist für mich der Circle of Influence, sich bewusst machen, was sind die Dinge, wo ich merke, die sind toxisch, ich drehe mich im Kreis, ich komme nicht weiter. Sich dabei zu ertappen, hups, ich bin ja schon wieder am Grübeln und dann umzuschalten, Stopp zu sagen. Gut ist dann immer, sich abzulenken, weißt du? Was anderes zu machen. Eine Freundin anzurufen. Keine Ahnung, mit Kuchen zu backen. Irgendwas zu machen, zu sagen, stopp, raus aus dem Kopf. aber ganz bewusst eben Grübelschleifen zu durchbrechen.
Super. Vielen Dank für einmal das schöne Fallbeispiel, für die Tipps mit dem Circle of Influence und Circle of Concern. Finde ich super interessant. Aber ich glaube, das braucht tatsächlich Zeit, ne? Bis man irgendwie aus diesen einzelnen Punkten rauskommt. Und du bist noch mittendrin mit Max.
Ja.
Und dafür wünschen wir dir und ihm natürlich ganz viel Erfolg. Dankeschön, Miriam.
Danke dir auch, Jasmin.
Wer führen will, muss hören. Der Healthy Leadership Podcast mit Jasmin Pur und Dr. Miriam Fritsch-Küppel.